NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Miedler. Schönen guten Abend. In Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze sind in den letzten Monaten tausende Menschen gestrandet. Weil die Balkanroute dicht war, gab es kein Durchkommen Richtung Norden. Das provisorische Flüchtlingslager wird nun seit heute früh geräumt. Darüber berichten wir gleich und die Räumung kommentieren wir auch. Weitere Themen heute. Trotz Wahlniederlage fühlt sich die FPÖ in Österreich stark wie nie. Deutschland bekommt erstmals ein Integrationsgesetz. Verwirrung um die Absturzursache der Egypt-Air-Maschine. Und bei den French Open sind die Tennisprofis Angelique Kerber und Philipp Kohlschreiber überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die griechische Polizei hat heute mit der Räumung des provisorischen Flüchtlingslagers in Idomeni begonnen. Die Aktion soll mehrere Tage dauern. Heute wurden bereits über 1000 Menschen mit Bussen in staatliche Einrichtungen gebracht. Karin Senz berichtet aus Idomeni.
Seit heute läuft die Räumung des Flüchtlingscamps Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Bis jetzt, so berichten Hilfsorganisationen, ist alles friedlich verlaufen. Immer wieder kommen volle Reisebusse mit Flüchtlingen aus dem Camp. Mehr als 1.500 sollen Idomeni inzwischen verlassen haben. Freiwillig, betonen die Verantwortlichen. Sie wollen das Camp ohne Gewalt räumen. Bis jetzt scheint ihnen das zu gelingen. Flüchtlinge haben ihre kleinen Zelte abgebaut und ziehen in Auffanglager im Hinterland um. Diese Lager sind zwischen 30 und 90 Kilometer von der mazedonischen Grenze entfernt. Dort hat die Regierung 6000 Plätze für Flüchtlinge aus Idomeni geschaffen. Die Bedingungen dort sollen besser sein. Flüchtlingsorganisationen behaupten das Gegenteil. Es sei teilweise schlimmer. Und es gibt immer noch Tausende, die Idomeni nicht verlassen wollen. Schon jetzt lässt die Polizei nur noch wenige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ins Camp. Und die bringen nicht mehr genug Verpflegung, können die Infrastruktur nach eigenen Angaben kaum aufrechterhalten. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Räumungsaktion über Tage hinzieht.
Das provisorische Flüchtlingslager Idomeni hätte viel früher geräumt werden müssen, meint unser Korrespondent in Athen Wolfgang Landmesser in seinem Kommentar.
Viel zu lange hat die griechische Regierung die Dinge in Idomeni einfach laufen lassen. Seit Monaten leben dort viele tausend Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen, hausen in kleinen, dünnen Zelten, die keinen Schutz vor Wind und Regen bieten. Ein Großteil von ihnen sind Familien mit kleinen Kindern. Hilfsorganisationen versuchen zwar, sie so gut wie möglich mit Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfe zu versorgen, aber von öffentlicher Ordnung konnte dort keine Rede sein. Die Polizei war nicht präsent, die Kriminalität im Lager griff um sich. Es gab Berichte über Diebstähle in der Umgebung, Drogenhandel und Prostitution. Und die Besetzung der Bahnstrecke bei Idomeni, die für den Güterverkehr wichtig ist, hat die griechische Wirtschaft schon viele Millionen Euro gekostet. Deswegen ist es höchste Zeit, dass die Behörden damit jetzt Schluss machen und die Flüchtlinge in offizielle Lager bringen. Ob die Aktion erfolgreich sein wird, hängt allerdings von der Qualität dieser neuen Camps ab. Nicht überall in Griechenland bieten die von der Regierung betriebenen Lager ausreichend gute Bedingungen für die Flüchtlinge. Immer wieder beschweren sich die Menschen etwa über zu wenig Platz oder über die schlechte Qualität des Essens. Im Flüchtlingslager auf der Insel Samos zum Beispiel kam es in den letzten Wochen zu Gewaltausbrüchen zwischen Flüchtlingen unterschiedlicher Nationalitäten. Die beengte Situation dort verstärkt die Spannungen und es sind zu wenige Polizisten im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Natürlich ist es eine große Herausforderung für Griechenland, so viele Flüchtlinge dauerhaft unterzubringen. Es ist trotzdem kaum nachzuvollziehen, warum es die griechische Regierung bisher nicht geschafft hat, das Problem einigermaßen unter Kontrolle zu bringen, ausreichend menschenwürdige Unterkünfte zu schaffen, wilde Camps wie in Idomeni oder im Hafen von Piräus aufzulösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Management war einfach schlecht, aber an europäischer Hilfe mangelt es auch. Die Erleichterung in den EU-Mitgliedsländern im Norden ist groß, dass seit Schließung der Grenzen kaum noch Flüchtlinge gekommen sind. Gleichzeitig ist die Bereitschaft der anderen Staaten offenbar gering, Griechenland einen Teil der dadurch entstandenen Lasten abzunehmen. Das Programm zur Umsiedlung von Flüchtlingen aus Griechenland ist immer noch nicht richtig in Gang gekommen und auf den griechischen Inseln fehlen die Experten aus anderen Ländern, um die Asylverfahren zu beschleunigen, auch wenn es im Rest Europas keiner wahrhaben will, das Flüchtlingsthema in Griechenland bleibt exklusiv. Die Unruhe in den Lagern ist groß, weil die Menschen keine Perspektive haben, wie es mit ihnen weitergeht, weil ihnen keiner sagen kann, wie lange sie noch warten müssen. Viel zu oft wird ihnen nicht entgegengebracht, was sich die EU auf die Fahnen geschrieben hat, den Schutz von Flüchtlingen, die Achtung der Menschenwürde. Und das ist beschämend.
Ein Kommentar von Wolfgang Landmesser. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5, 18.35 Uhr ist es. 31.000 Stimmen machten den Unterschied bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich. Der Kandidat der FPÖ hat die Wahl zwar verloren, trotzdem sieht sich seine Partei gestärkt. Das Ergebnis von 49,7% sei ein ganz wichtiges Signal an die anderen Parteien und auch an die Wähler, sagte Parteichef Strache heute in Wien. Auch der Wahlsieger Alexander Van der Bellen äußerte sich vor der Presse, und zwar in der Hofburg, seinem künftigen Amtssitz. Stefan Oschwart berichtet aus Wien.
Er fuhr noch im schwarzen Wahlkampfvan vor. Kurz vor 12 Uhr am Mittag kam Alexander Van der Bellen vor der Wiener Hofburg an. Durch das künftige Zuhause führte Heinz Fischer, der hier seit 12 Jahren Hausherr ist.
Es gibt in der Tat viel zu besprechen. Wir sind beide interessiert, dass der Übergang von der Amtszeit des Heinz Fischer, wenn ich von mir in dritter Person sprechen darf, zum Alexander Van der Bellen ein reibungsloser ist.
Heinz Fischer wird natürlich bis zum 8. Juli jede Menge Termine wahrnehmen und dann bin sozusagen ich dran, volkstümlich ausgedrückt.
Am 8. Juli wird der grüne Alexander Van der Bellen neuer Hausherr. Dann findet die Vereidigung statt, so denn die Wahl nicht wiederholt werden muss. Die rechtspopulistische FPÖ raunt schon seit Tagen von Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. So auch heute wieder Parteichef Heinz-Christian Strache.
Wir hatten viele Zuschriften und erst nach einer Bewertung kann man sagen, ist da etwas dran.
Heute Morgen hatte das Wiener Innenministerium mitgeteilt, dass in Weidhofen an der Ips in Niederösterreich zu wenig Wahlkarten ausgezählt worden waren. Am Wahlausgang ändere das aber nichts, heißt es. Noch 2 Wochen lang kann die Bundespräsidentenwahl angefochten werden. Dann ist das Ergebnis offiziell. Und Alexander Van der Bellen wusste heute schon, was er als Bundespräsident zuerst tun wird.
Meine erste formale Amtshandlung wird wahrscheinlich sein, die Bundesregierung um Weiterarbeit zu bitten. Sie wissen ja, dass es Brauch ist, dass die Bundesregierung ihren Rücktritt anbietet bei einem neu gewählten Bundespräsidenten. Das ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber es hat sich so eingebürgert. Und diesen Rücktritt werde ich nicht annehmen.
Das bedeutet, die Große Koalition kann mit neuem SPÖ-Kanzler und neuen Ministern weiter regieren. Die Wahlverliererin dagegen, die rechtspopulistische FPÖ, spürt Rückenwind trotz der knappen Wahlniederlage. Immerhin hat jeder zweite Österreicher die Blauen, so die Parteifarbe der Rechtspopulisten, gewählt. Langfristiges Ziel bleibt der Einzug ins Kanzleramt, sagt FPÖ-Parteivize Norbert Hofer, der nicht als Bundespräsident in die Hofburg einzieht. Wird.
Es wird mir eine große Freude sein, dann zu erleben, wenn Heinz-Christian Strache als Bundeskanzler angelobt wird. Ich bin gespannt, von wem.
Hofer hatte während des Wahlkampfes ständig damit gedroht, die Regierung zu entlassen. Die Verfassung von 1929 gibt dem Bundespräsidenten entsprechende Vollmachten. Wahlsieger Van der Bellen hat deshalb laut über eine Verfassungsreform nachgedacht. Die FPÖ ist dagegen.
Stefan Oschwart berichtete aus Wien. Die deutsche Bundesregierung hat sich 2 Tage Zeit genommen, um diverse Streitthemen aus dem Weg zu räumen. Auf Schloss Meseberg trifft sie sich derzeit zur Kabinettsklausur. Eine Einigung konnte vor einer halben Stunde schon verkündet werden. Deutschland bekommt demnächst ein Integrationsgesetz. Union und SPD haben sich auf letzte Details geeinigt. Katrin Brandt ist für uns im brandenburgischen Meseberg. Was ist das Besondere an diesem Gesetz, Frau Brandt?
Also das mit der Einigung kann ich noch nicht so ganz bestätigen. Eben gerade sind 3 Minister vor die Presse getreten nach dem Gruppenfoto und haben bestätigt, dass es eine Einigung gibt, wollen aber Details nicht weiter veröffentlichen. Andrea Nahles, die Arbeitsministerin, und Thomas de Maizière, der Innenminister, haben auf die Pressekonferenz verwiesen, die morgen ansteht um 13 Uhr. Da wird mehr erzählt werden, aber in der Tat ist durchgesickert, dass dieses ganze Gesetz durch ist. Das Besondere an diesem Gesetz ist, es geht um Fördern und Fordern. Es sollen gleichermaßen Arbeitsplätze geschaffen werden für Flüchtlinge. Es soll der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Und es soll auf der anderen Seite bestraft werden, wer sich der Integration verweigert. Und es soll zum Beispiel festgelegt werden, wer wo wohnen darf, beziehungsweise dass die Niederlassungsfreiheit in Zukunft schwieriger zu erreichen wird als vorher.
Ein anderes wichtiges Thema heute war die Digitalisierung in Deutschland. Inwiefern sieht die Bundesregierung darin eine Herausforderung?
Oh, es ist eine große Herausforderung. Die Bundesregierung hat sich zwei Gäste heute eingeladen. Das eine war EU-Kommissar Günther Oettinger. Der ist extra aus Brüssel angereist. Und das andere war der Ministerpräsident aus Estland. Er hat erklärt, wie das kleine Land Estland sich fit gemacht hat für die Digitalisierung. Und Innenminister Thomas de Maizière war sehr beeindruckt davon, wie zum Beispiel die Verwaltung bürgerfreundlicher gemacht worden ist. Verkehrsminister Dobrindt möchte gerne das E-Auto auf den Weg bringen, also das automatisierte Fahren, hat aber da noch rechtliche Probleme. Auch das wird ein Thema sein in Zukunft. Und Andrea Nahles möchte die digitale Welt, die digitale Arbeitswelt näher beleuchten, weil die ja gleichermaßen Chancen und Gefahren birgt.
Das Kabinett ist jetzt erstmals seit mehr als 2 Jahren zur Klausur zusammengekommen und das nach ziemlich viel Streit in der letzten Zeit. Wie ist die Stimmung heute?
Also der Eindruck beim Gruppenfoto war einer lachenden, zufriedenen Mannschaft. Das muss nichts heißen, das müssen wir nicht glauben, das ist eine Inszenierung. Aber mal 6 Stunden lang zusammenzusitzen und in Ruhe über diverse Themen zu sprechen, das scheint allgemein ganz gut anzukommen. Wir wissen natürlich, dass es hinter den Kulissen brodelt. Die CSU hat besondere Wünsche, die SPD hat besondere Wünsche. Die SPD mit ihren sehr schlechten Umfrageergebnissen im Moment wird natürlich immer wieder versuchen, Themen zu setzen und sich zu profilieren gegen die übermächtige CDU und die Kanzlerin. Wir werden damit rechnen müssen, dass in den nächsten Monaten sehr heftig diskutiert wird, zum Beispiel über Glyphosat. Das war ja ein Thema vorige Woche, wo wir schon einen Vorgeschmack bekommen haben. Aber noch soll diese Klausur hier in Meseberg zeigen, diese Regierung kann arbeiten und sie will arbeiten.
Katrin Brandt war das live aus Meseberg in Brandenburg. Griechenland braucht bis zum Sommer weitere Hilfskredite aus dem Euro-Rettungsschirm ESM. Andernfalls droht erneut die Staatspleite. Vor einigen Monaten hatten sich die internationalen Geldgeber mit Athen auf ein neues Rettungsprogramm geeinigt. Und die entsprechenden Sparauflagen wurden am Wochenende auch vom griechischen Parlament verabschiedet. Jetzt sitzen die Finanzminister in Brüssel zusammen und prüfen, ob das Sparpaket ihnen reicht. Ralf Siener berichtet.
Wolfgang Schäuble sieht gute Chancen, dass er und seine Finanzministerkollegen heute in Brüssel in Sachen Griechenland die Weichen stellen. Und zwar für die Freigabe einer neuen Kredittranche an Athen. Geschätzte Höhe dieses Kredits zwischen 9 und 11 Milliarden Euro.
Ich bin ganz zuversichtlich, aber eine Menge Arbeit zu tun.
So muss zum Beispiel geprüft werden, ob das vom griechischen Parlament am Sonntag beschlossene Steuererhöhungspaket die Forderungen der Geldgeber auch wirklich erfüllt.
Wir müssen noch genau sehen, ob das, was das griechische Parlament umgesetzt hat, genau dem entspricht, was vereinbart worden ist. Da muss man die Texte lesen.
Und da die umfangreichen Texte in griechischer Sprache verfasst sind, müssen sie erst einmal übersetzt werden. Der Bundesfinanzminister geht dennoch davon aus, dass in Brüssel in Sachen Griechenlandkredit sehr bald ein Durchbruch erzielt wird.
Ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass wir es heute im Wesentlichen erzielen.
Komplizierter als die Frage eines neuen Milliardenkredits für Athen ist das Problem, wie Griechenland Schulden von den europäischen Gläubigern so reduziert werden, dass das Land von dem Berg der roten Zahlen nicht erdrückt wird und Griechenland eine realistische Chance hat, seine Verbindlichkeiten zu begleichen. Beim derzeitigen Schuldenstand habe Athen dazu gar keine realistische Chance, lautet die Analyse des Internationalen Währungsfonds. Und deshalb will sich der IWF nur dann an dem dritten Hilfspaket beteiligen, wenn die europäischen Geldgeber den griechischen Schuldenberg reduzieren. Zum Beispiel durch noch längere Kreditlaufzeiten und eine noch längere Stundung von Rückzahlungen. Beides lehnt Wolfgang Schäuble zurzeit ab. Dennoch betont der Bundesfinanzminister in Brüssel:
Wir haben keinen Streit mit dem IWF, sondern wir ringen um den richtigen Weg.
Und der richtige griechische Weg sieht aus Wolfgang Schäubles Sicht weitere Reformanstrengungen vor. Jede Form der Schuldenumstrukturierung lähmt aus Schäubles Sicht den griechischen Reformeifer. Außerdem müsse Athen in den nächsten 10 Jahren ja gar keine Kredite an europäische Geldgeber zurückzahlen, argumentiert der Bundesfinanzminister. Doch in einem Positionspapier sprechen sich Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds für sofortige Schuldenerleichterungen aus.
Ach ja,
reagiert Schäuble in Brüssel verärgert, als er auf dieses IWF-Papier angesprochen wird.
So wird auch mit Indiskretion von manchen Politik gemacht. Das ist ja nicht eine autorisierte Verlautbarung.
Schäubles Ringen mit dem Internationalen Währungsfonds um den richtigen Weg der Griechenlandrettung ist also noch nicht zu Ende. Am Ende muss ein Kompromiss gefunden werden, denn ohne den IWF platzt das dritte Griechenland-Hilfspaket, bevor der Großteil der darin enthaltenen Milliarden an Athen überwiesen ist. Das ist Wolfgang Schäuble klar.
Ohne dass der IWF an Bord ist, wird es auch kein Programm geben.
Und genau das kann sich Schäuble nicht leisten. Denn ein Scheitern des Griechenland-Hilfsprogramms würde die Krise der EU noch weiter verschärfen und die Brexit-Befürworter in Großbritannien stärken.
Im Gegensatz zu Griechenland ist die Wirtschaftslage in Deutschland ja recht gut. Trotzdem gibt es auch hier viele Menschen, die in Armut leben. Das ist seit vielen Jahren bekannt. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat heute aber beklagt, dass sich diese soziale Ungleichheit verfestige. Dagmar Pepping hat zugehört, als in Berlin der Jahresbericht des Verbandes vorgestellt wurde.
Ungenügend Schulnote 6 lautet das Urteil des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Jahreszeugnis für die Bundesregierung bei der Armutsbekämpfung. Kein überraschendes Urteil. Sogar andere Sozialverbände werfen dem Paritätischen bei seinen Analysen zur sozialen Lage streckenweise Alarmismus vor. Rolf Rosenbrock, der Präsident des Paritätischen, weist das zurück. Die Armut in Deutschland verharre auf hohem Niveau und die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen verfestige sich.
Vor dem Hintergrund reden wir über Fakten. Und Fakten mögen alarmieren. Aber sie sind nicht alarmistisch.
Bereits jetzt liege die durchschnittliche Rente in Deutschland unterhalb des Niveaus der Grundsicherung, also rund 750 Euro im Monat.
Bei den Rentnern ist es so, dass eben bei den Neurentnern heute 52%, also über die Hälfte, unter 750 Euro liegen und damit eben auch unter der Armutsgrenze, die bei 971 liegt.
Allerdings haben viele Rentner zusätzliche Einnahmequellen und Unterstützung, schränkt Rosenbrock ein. Das Drei-Säulen-System bei der Alterssicherung, also gesetzliche Rentenversicherung, Riester-Rente und betriebliche Absicherung, bezeichnete der Präsident des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes trotzdem als gescheitert.
Weder die Riester-Rente noch die Betriebsrente sind bislang geeignet, den Rückgang des Rentenniveaus zu kompensieren. Insbesondere von Altersarmut bedrohte Personengruppen profitieren nicht oder zumindest nicht ausreichend von diesen Leistungen der zweiten und dritten Säule.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert deshalb, die staatliche Förderung der Riester-Rente einzustellen und stattdessen das gesetzliche Rentenniveau umgehend anzuheben. Das liegt derzeit bei 47,5% und kann bis zum Jahr 2030 auf 43% reduziert werden. Konkrete Zahlen, wie hoch das Rentenniveau sein müsste oder wie ein höheres Rentenniveau finanziert werden könnte, ohne die Beiträge massiv anzuheben, nannte der Wohlfahrtsverband bei der Vorstellung seines Jahresgutachtens nicht. Konkreter wurde Verbandspräsident Rosenbrock beim Thema Mindestlohn. Dessen Einführung sei überfällig gewesen.
In der Höhe ist der Mindestlohn freilich nach wie vor nicht geeignet, Armut wirksam zu bekämpfen oder gar Altersarmut zu verhindern. Eine Anhebung des Mindestlohns auf über 11 Euro wäre dafür erforderlich.
Im Sommer wird die unabhängige Mindestlohnkommission der Bundesregierung entscheiden, ob die Höhe der Lohnuntergrenze von jetzt 8,50 Euro pro Stunde zum 1. Januar 2017 angehoben wird. Experten rechnen nur mit einer moderaten Erhöhung, möglicherweise auf 8,80 Euro. Mehr Geld fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband auch für die Grundsicherung. 491 Euro pro Monat. Derzeit liegt der Regelsatz für erwachsene Hartz-IV-Empfänger bei 404 Euro.
Für Kinder und Jugendliche ist ein eigener Regelsatz zu entwickeln, der ihren Bedarfen gerecht wird.
Zudem müssten Qualifizierungsangebote für Langzeitarbeitslose ausgebaut werden. Die Entwicklung der vergangenen Jahre gefährde den sozialen Zusammenhalt im Land mit gravierenden Folgen, so Rosenbrock.
Je schwächer der soziale Zusammenhalt ist, desto mehr Pegida, desto mehr AfD.
Ralf Rosenbrock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Beim Ärztetag haben Gesundheitsminister meistens nicht viel zu lachen. Normalerweise stehen die Mediziner geschlossen auf der einen, die Vertreter der Bundesregierung auf der anderen Seite. Heute war das anders. Die Ärzteschaft ist tief zerstritten und trägt das beim diesjährigen Ärztetag in Hamburg auch auf offener Bühne aus. Höhepunkt war am Nachmittag ein Antrag auf Amtsenthebung des Ärztepräsidenten. Jörn Strehler-Pohl über die teils hitzige Debatte.
Es wäre ein praktisch einmaliger Vorgang auf einem deutschen Ärztetag gewesen, der Abwahlantrag gegen den amtierenden Präsidenten der Ärztekammer. 15 der 250 Delegierten wollten diesen Antrag auf die Tagesordnung setzen. Einer von ihnen ist Axel Brunngraber von der Ärztekammer Niedersachsen.
Ich wollte uns allen als Parlamentariern die Möglichkeit belassen, nach einer Debatte irgendein Sanktionsmittel des Parlaments gegenüber der Administration noch in der Hand zu haben.
Bei der Debatte geht es um die Gebührenordnung der Ärzte für die Abrechnung mit Privatpatienten. Sie ist hoffnungslos veraltet und viele Ärzte machen ihren Kammerpräsidenten Frank-Ulrich Montgomery dafür verantwortlich, dass es immer noch keine neue gibt. Dass er mit dem Abwahlantrag den Ärztekammerpräsidenten demontiert, lässt Brunngraber nicht gelten.
Ja, aber das ist das alte Nestbeschmutzerproblem. Derjenige, der sagt, im Nest ist Schmutz, der wird für den Schmutz verantwortlich gemacht. Der einmalige Vorgang wird ja nicht von uns in Gang gesetzt, sondern das, was Herr Professor Montgomery im Umgang mit der ihm als Prokura in die Hand gegebenen Verwirklichung einer neuen Gebührenordnung für unsere eigenen Betriebe gemacht hat, das ist der Schmutz gewesen, auf den wir nur gezeigt haben.
Noch am Vormittag hatte Montgomery bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages versucht, die Wogen zu glätten und hatte eigene Fehler eingeräumt.
Wir alle, und da schließe ich mich selbst ausdrücklich mit ein, haben die Komplexität dieses Prozesses unterschätzt. Wir hätten uns früher und intensiver um die Details und ihre Wechselwirkungen zur grundlegenden Struktur kümmern müssen. Ich muss mich persönlich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, wir hätten den Prozess zu lange nur begleitet, statt einzugreifen.
Auch der Arzt Eckart Rolzhofen aus dem Saarland kritisiert Montgomery für die Probleme mit der neuen Gebührenordnung. Die Änderung der Tagesordnung für einen Abwahlantrag lehnt er trotzdem ab.
Also es gibt keinen Grund, aufgrund der Dinge, die in der Vergangenheit falsch gemacht worden sind, ein so scharfes Instrument hervorzuziehen wie ein Abwahlantrag eines eigenen Präsidenten. Grundsätzlich ist sehr viel Unruhe in der Ärzteschaft, die ist an dieser GOE auch durchaus berechtigt. Das ist aber jetzt nichts, was Herr Montgomery nicht vertreten könnte. Das hat er inzwischen auch durch die Diskussionen mitgenommen und wird das in der Zukunft auch vertreten.
Für einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung stimmt immerhin ein Drittel der 250 Delegierten. Ein deutlicher Warnschuss für den Ärztekammerpräsidenten. Und das ausgerechnet in seiner Heimatstadt Hamburg.
Vor einigen Wochen haben Kollegen des Bayerischen Rundfunks aufgedeckt, dass einige Pflegedienste bei der Abrechnung im großen Maßstab betrügen. Den Sozialkassen soll besonders im Bereich der häuslichen Pflege ein Milliardenschaden entstanden sein. Heute hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen 8-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem der Betrug nicht unbedingt verhindert, aber doch leichter aufgedeckt werden kann. Jörg Seißelberg berichtet.
Mehr Transparenz und bessere Kontrollen, das sind die Leitlinien im 8-Punkte-Plan der Stiftung Patientenschutz im Kampf gegen den Pflegebetrug. Mit dem heute vorgelegten Konzept wollen die Patientenschützer
dem Bundesgesundheitsminister und, wenn Sie so wollen, der Bundesregierung sagen, das sind die Instrumente, die ihr nutzen könnt, die ihr verfeinern könnt. Das ist unsere Chance, letztendlich zu sagen, es ist möglich, wenn ihr wollt.
So der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch. Das 8-Punkte-Konzept sieht unter anderem vor, eine einheitliche Patientennummer einzuführen. Bislang gäbe es unterschiedliche Nummern in der Kranken- und in der Pflegekasse. Diese, so Brüsch, müsse überwunden werden, um mehr Transparenz zu schaffen. Die schränke Betrugsmöglichkeiten ein, vor allem in Kombination mit, und das ist ein weiterer Vorschlag aus dem 8-Punkte-Plan, einer Pflicht zur digitalen Abrechnung. Bislang läuft im Pflegebereich noch viel über Papierabrechnungen. Dieser unzeitgemäße Zustand, der das Tor für Betrug öffne, so Brüsch, müsse überwunden werden.
Mit der digitalen Abrechnung sind jedoch viel schneller Auffälligkeiten aufzuspüren. Eine einheitliche Patientennummer und eine elektronische Abrechnung, das schafft die Möglichkeit, wirksam Betrügern auf die Spur zu kommen.
In dem 8-Punkte-Programm der Patientenschützer ist außerdem vorgesehen, dass es neben mehr Kontrollen mehr Ermittlerteams und Staatsanwaltschaften gibt, die auf die Bekämpfung von Pflegebetrug spezialisiert sind. Außerdem wollen die Patientenschützer eine Art Kronzeugenregelung für Informanten. Wer Pflegebetrug den Kassen oder den Behörden meldet, soll nur den angerichteten Schaden wiedergutmachen müssen und ansonsten straffrei bleiben. Und es soll eine Meldepflicht für ambulante Pflegedienste und für Pflegewohngemeinschaften geben. In diesen Bereichen sind besonders viele Betrugsfälle festgestellt worden. Ihre Vorschläge will die Stiftung Patientenschutz an alle Abgeordneten des Gesundheits- und des Rechtsausschusses sowie an die Länder versenden. Gesundheitsminister Gröhe nimmt zu den Vorschlägen der Patientenschützer heute nicht direkt Stellung, sondern verweist auf die Ergebnisse des von ihm organisierten Spitzentreffens zum Thema Pflegebetrug. Dort hätten sich die Beteiligten unter anderem bereits auf bessere Kontrollen verständigt. Unterschiedliche Schätzungen gehen davon aus, dass durch Pflegebetrug in Deutschland jährlich Schäden in Höhe von 100 Millionen bis zu 10 Milliarden Euro entstehen. Betrogen wird unter anderem dadurch, dass Leistungen von kriminellen Pflegediensten abgerechnet werden, die gar nicht erbracht wurden, dass Pflegebedürftigkeit vorgetäuscht wird oder auch unqualifiziertes Personal in der ambulanten Pflege eingesetzt, aber Fachpersonal abgerechnet wird.
Jörg Seißeberg war das aus Berlin. Auch 5 Tage nach dem Flugzeugabsturz über dem östlichen Mittelmeer ist die Unglücksursache unklar. Ägyptische Ermittlungsbehörden haben Berichte dementiert, nach denen es eine Explosion an Bord gegeben habe. Sabine Rossi berichtet aus Kairo.
Der Chef der Gerichtsmedizin persönlich hat Berichte dementiert, wonach Leichenteile der Opfer von Flug MS-804 Rückschlüsse auf eine Explosion an Bord erlauben. Alles, was veröffentlicht wurde, ist falsch, sagt Hisham Abdelhamid der ägyptischen Nachrichtenagentur MENA. Es seien Vermutungen, die nicht von der Gerichtsmedizin selbst stammen. Medien hatten am Vormittag einen angeblichen Gerichtsmediziner zitiert, der mit den Untersuchungen der Leichenteile betraut sei. Die bislang geborgenen Körperteile seien sehr klein, maximal so groß wie eine Handfläche, hatte der Forensiker gesagt, der anonym bleiben wollte. An einem Leichenteil habe er eine Verbrennung ausgemacht. Der Forensiker folgerte daraus, dass dieser Passagier in unmittelbarer Nähe einer Explosion gesessen haben müsse. Vergangenen Donnerstag war ein Flugzeug der Egypt Air mit 66 Menschen an Bord über dem Mittelmeer abgestürzt. Die bisher geborgenen Trümmer, Koffer und sterblichen Überreste weisen jedoch keine Spuren von Sprengstoff auf, heißt es aus Ermittlerkreisen. Ägyptens stellvertretender Justizminister Khaled al-Nashar sagte in einer offiziellen Erklärung, derzeit liegen keine Beweise vor, die Rückschlüsse auf die Unglücksursache erlauben. Die Staatsanwaltschaft ermittle.
7:04 ist es im Echo des Tages jetzt noch der Sport. Bei den French Open in Paris sind heute Vormittag 17 deutsche Spieler zuversichtlich ins Turnier gestartet. Und bislang sind 3 Tennisspieler eine Runde weiter. Guido Ringel mit einer aus deutscher Sicht mageren Bilanz.
Die Serie der unerfreulichen Ergebnisse geht weiter. Jetzt hat es auch Philipp Kohlschreiber in der ersten Runde in Paris sofort erwischt. Nach gutem Start in das Match gegen den Spanier Almagro baute der Augsburger ab. Er hatte kein vernünftiges Konzept mehr gegen das Laufwunder Almagro. Der Spanier war konstant und geradeaus, Kohlschreiber zu flatterhaft. So liegt die aktuelle Bilanz aus deutscher Sicht bei 1:6. Nur ein Sieg durch Tatjana Maria heute, aber eben auch schon 6 Niederlagen. Besonders schmerzhaft neben der Pleite für Kohlschreiber natürlich das Aus von Angelique Kerber, die früh am Dienstag bereits an der Niederländerin Bertens gescheitert war. So liegen die Hoffnungen des Abends aus deutscher Sicht nun vor allem auf Andrea Petkovic und Alexander Zverev.
Und Andrea Petkovic hat es inzwischen geschafft. Sie hat die 2. Runde der French Open erreicht. Sie gewann heute mit 6:2 und 6:2 gegen die lange verletzte Britin Laura Robson. Jede Menge Sport gibt es im Echo des Tages im Hochsommer bei den Olympischen Sommerspielen in Rio. Am 4. August geht es los. Und Martin Seidemann war heute dabei, als ARD und ZDF erklärten, wie sie im Radio, Fernsehen und online aus Brasilien berichten wollen.
Es sind besondere Spiele in einer besonderen Stadt, in einer besonderen Situation. Olympia und Paralympics in Rio sind nicht nur für die Athleten eine Herausforderung, sondern auch für die Berichterstatter. 280 Stunden übertragen ARD und ZDF im Fernsehen aus ein und demselben Studio. Im Internet gibt es noch einmal 1000 Stunden Live-Sport. Die Zuschauer können sich dort ihr eigenes Olympia-Programm zusammenstellen, Tag und Nacht. Auch die Reporter arbeiten rund um die Uhr. Die Zeitverschiebung macht's notwendig. Viele Entscheidungen fallen in der Nacht. Deshalb gibt es jeden Morgen eine 3-stündige Highlight-Sendung im Fernsehen und deshalb freuen sich rund 50 Radiosender über Radiospiele. In der ARD-Olympianacht gibt es ausführliche Live-Übertragungen und zum Frühstückskaffee gibt es dann die aktuellen Medaillenentscheidungen serviert. Außerdem Gespräche mit Reportern vor Ort, spannende Reportagen und spektakuläre Geschichten. Auch die fernab der Wettkampfstätten passieren. Die politische Situation in Brasilien ist angespannt und Russland droht wegen systematischen Dopings der Ausschluss von den Spielen. Olympia sei mehr als Sport, sagt ARD-Programmdirektor Volker Herres. Die Spiele seien sogar ein sozial einigendes Element. Das sei auch der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung zu verdanken, so Herres, und spielt damit darauf an, dass die Olympia-Übertragungsrechte ab 2020 an einen Privatsender gegangen sind.
Das war das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mietler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.